So, herzlich willkommen heute Abend zu diesem Lehrabend. Frauen in Leitung und Dienst. Ich möchte das so einfügen in unsere Predigtreihe, die wir im Moment von Jesaja haben. Berufen zu mehr ist ja das Leitthema da und das habe ich auch so als Überschrift über diesen Abend gesetzt. Und ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam dieses Thema studieren können und damit auseinandersetzen können. Ich habe mich über viele Jahre mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Das fing eigentlich an, besonders im Jahre 2003. Damals waren wir in Rumänien unterwegs und auf der Rückreise haben Petra und ich uns sehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt, weil wir uns damals in unserer BFP-Region mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Es ging nämlich um die Frage der Frauenordination im BFP. Können Frauen zu Pastorinnen ordiniert werden? Und in dem Zusammenhang haben wir damals so einen ersten Entwurf gemacht, was uns zu dieser Thematik bewegt. Und wir haben uns dann im Laufe der Jahre immer weiter damit beschäftigt und in den Gemeinden, in denen ich bisher gedient habe und in denen wir gedient haben, haben wir diese Thematik dann auch besprochen, sind durch Prozesse durchgegangen, haben die Geschwister in der Gemeinde an Prozessen teilhaben lassen. Und ich muss gestehen, dass ich so einen Abend, wie ich ihn heute halte, vor etlichen Jahren nicht gehalten hätte, denn ich bin mit einer anderen Prägung aufgewachsen. Die Prägung war, dass es für eine Frau nicht angemessen war, einen leitenden Dienst in einer Gemeinde zu haben. Ja, in ganz besonderen Ausnahmefällen dann vielleicht und auf dem Missionsfeld und im Ausland, aber die Prägung, die ich eindeutig bekommen habe, war, nein, das geht nicht. Und etliche sind sicherlich hier auch heute Abend mit dieser Prägung aufgewachsen und kennen die sehr gut. Und in diesen Prozessen haben wir dann Veränderungen erlebt, auch Schritte bewusst eingeleitet. Das fing zum Beispiel mit dem Punkt an, dass wir Schwestern eingeladen haben, am Abendmahl dienend teilzunehmen, das mit auszuteilen. Das war früher in meiner Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, auch nur Aufgabe der Ältestenschaft, das zu tun. Und da hat es ja eine gewisse Veränderung gegeben. Dann haben wir Frauen damals auch das war in meiner Jugendzeit und Kinderzeit nicht üblich, mit in Gottesdienstleitung hineingenommen, in Predigtdienst und in unserer Münchner Gemeinde, wo ich ja viele Jahre war, dann auch in die erweiterte Gemeindeleitung. Wir haben dann auch eine Pastoralassistentin ordiniert in unserer Gemeinde und es war im Jahr 2004, wo die BFP-Konferenz dann mehrheitlich die Möglichkeit geschaffen haben, dass auch Frauen in unserem Bund zu Pastorinnen ordiniert werden können, was bis dahin nicht möglich gewesen war und was auch bis heute nicht in allen Kirchen und Freikirchen möglich ist. Ich habe jetzt keine genaue Aufstellung darüber, aber beispielsweise in der katholischen Kirche können Frauen auch nicht zu Priesterinnen oder Priestern ordiniert werden. Aber nicht nur da, sondern auch in Freikirchen ist das so, da gehen die Haltungen ziemlich auseinander. In der Münchner Gemeinde war dann das Ergebnis des Prozesses, dass wir eine Schwester in den Ältestendienst eingesetzt haben. Ich nenne sie mal Schwester C, ohne ihren Namen hier zu nennen. Und wir haben das nicht getan, um eine Frau einzusetzen, sondern wir haben das deswegen getan, weil wir in ihrem Leben eine echte Berufung gesehen haben. Und ich muss sagen, im Nachhinein kann ich diesen Prozess als sehr geglückt und sehr erfolgreich bezeichnen. Und das war für mich sehr ermutigend, weil die Erfahrungen, die wir dann da auch durchgemacht haben, gerade in der Ältestenschaft, waren echt, echt positiv. Und die Schwester C hat unser Team wunderbar ergänzt, weil sie auch nochmal durch ihre Art eine andere Sichtweise hineingebracht hat in die Ältestenschaft. Und sie hat dann auch angefangen zu predigen und ist in den Dienst hineingewachsen. Ich habe sie sehr ermutigt dazu, das zu tun. Und sie hat dann gesagt, nee, ich traue mir das gar nicht zu, das zu tun. Aber Gott hat sie bestätigt darin. Und es war wirklich eine wunderbare Entwicklung. Ich kann sagen, dass sie uns bis zu diesem Zeitpunkt wirklich gefehlt hat. Wir haben das vielleicht im ersten Moment gar nicht gemerkt oder realisiert, aber wenn ich das so im Nachhinein betrachte, dann kann man das wirklich so sagen. Nun, das Thema, da gehen die Haltungen sehr auseinander. Und auch hier in unserer Gemeinde ist das für einige Geschwister derzeit sicher noch ein No-Go, überhaupt über dieses Thema nachzudenken, wie es für mich früher auch ein No-Go gewesen wäre. Und andere fassen sich an den Kopf und sagen, ja, warum ist das denn überhaupt ein Thema? Und hier spielen natürlich unsere persönlichen Biografien und unsere Prägung eine enorme Rolle. Deswegen brauchen wir hier auch ein weites Herz füreinander. Wenn ich in meine persönliche Biografie hineinschaue, dann haben Persönlichkeiten mich geprägt, sowohl Männer als auch Frauen. Und ich habe hier mir in meinem Konzept ein paar Abkürzungen reingeschrieben für Menschen, die ich während meiner Dienstzeit erlebt habe, die starke Leitungspersönlichkeiten waren, sowohl Männer als auch Frauen, oder die teilweise auch nicht so starke Leitungspersönlichkeiten waren und die dann beispielsweise große Probleme im Umgang mit anderen starken Leitungspersönlichkeiten des gegenübergesetzten Geschlechtes gehabt haben. Dazu könnte ich einige Beispiele hier nennen, das tue ich jetzt aus Diskretion natürlich nicht, sondern will da nur euch ein wenig mal Anteil geben, wie ich das auch persönlich erlebt habe. Ich habe starke Leiterinnen erlebt, die mir ein Bild gegeben haben, wie der Leitungsdienst einer Frau im Kontext einer Gemeinde positiv sein kann. Ich habe aber auch Frauen erlebt, die oder deren Leitungsdienst ich als nicht so vorbildhaft oder für mich persönlich nicht so angenehm empfunden habe, weil sie etwas verkörpert haben, womit ich persönlich meine Probleme gehabt habe und ich auch gemerkt habe, dass andere ihre Probleme damit gehabt haben. Aber das gilt natürlich genauso auch für Männer. So auf allen Ebenen kann ich das von mir persönlich berichten, wie das gewesen ist und wie ich das erlebt habe. Und wenn ihr darüber reflektiert, dann geht euch das sicherlich nicht anders. So, was sind deine Erwartungen in Bezug auf dieses Thema? Wir wollen zunächst mal eine biblische Analyse machen, dass wir schauen, was sagt uns die Schrift ganz allgemein zu dem Thema Leitung von Frauen oder auch besonders dann die Frage der Lehre. Das ist ja auch ein Thema, wo es klare Aussagen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung in der Schrift gibt und die dann natürlich auch bei so einem Thema immer wieder heraufkommen. Dann wollen wir uns besonders mit 1. Timotheus Kapitel 2 beschäftigen, ein längerer Abschnitt, wo Paulus über dieses Thema von Leitung und Lehre redet. Dann möchte ich gerne einige Thesen aufstellen und dann uns einige Schlussfolgerungen mitgeben, über die wir dann auch miteinander nachdenken können. Schauen wir mal zunächst beim Apostel Paulus rein, der im Epheserbrief darüber spricht, dass eine gegenseitige Unterordnung stattfinden soll. Er fordert nicht nur von den Frauen ein, dass sie sich ihren Männern unterordnen. Und hier steht ganz eindeutig, dass diese Unterordnung dem eigenen Ehemann gegenüber gilt und nicht Männern allgemein. Leider werden diese Stellen, die sich über dieses Thema, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, oft falsch verstanden und von Männern, besonders von solchen, die vielleicht in ihrer Persönlichkeit etwas schwächer sind, eingefordert und sagen, eine Frau muss sich mir als Mann grundsätzlich unterordnen. Das habe ich auch schon gehört, dass es gepredigt worden ist. Das kann ich so in der Weise nicht sehen. Und in dieser Bibelstelle im Epheserbrief Kapitel 5, wo es um die Unterordnung geht, fängt das ganze, dieser ganze Abschnitt an mit dieser Aussage der gegenseitigen Unterordnung. Ordnet euch einander unter. Ich glaube, dass das auch unsere Grundhaltung, unsere Kultur in unserem Miteinander sein sollte, dass wir uns gegenseitig unterordnen und dass letztendlich auch die Unterordnung Christus gegenüber da ist, denn vom Mann wird auch das erwartet und von der Gemeinde insgesamt wird das auch erwartet. Es war irgendwann mal, als ich im Lukas-Evangelium las und dann auf das Kapitel 8 stieß und auf diese drei Verse im Lukas Kapitel 8. Ich las es damals aus der Schlachter-Bibelübersetzung. Hier habe ich es jetzt zitiert aus der Elberfelder-Bibelübersetzung. Und es traf mich so wie ein kleiner Schlag, möchte ich einmal sagen. Wie nämlich im Lukas Kapitel 8, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt das bitte gerne mal mit auf oder schaut es in eurem Handy nach, wie da so ganz beiläufig beschrieben wird, Jesus war mit den Zwölfen unterwegs. Sie waren auf dem Weg, sie dienten den Menschen und ganz nebenbei wird dann davon berichtet, dass einige Frauen dabei waren. Wir wissen das, dass Jesus auch Frauen in seinem Gefolge gehabt hat. Und ich habe mir das dann praktisch vorgestellt. Wie mag das gewesen sein? Welche Rolle haben sie wahrgenommen? Interessant ist ja, dass wenn wir die biblischen Texte anschauen, Frauen in der Regel nicht in einer besonderen Leitungsrolle erwähnt werden, außer in einigen Ausnahmen. Aber es heißt hier deutlich, dass einige Frauen mit dabei gewesen waren bei Jesus. Und ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie dieses Ministry-Team, um es mal etwas neudeutsch zu sagen, wohl funktioniert hat. Wie haben die da mitgedient? Wie haben die sich da eingebracht? Ja, wir wissen, sie haben sich durch ihre Finanzen beispielsweise eingebracht. Aber hier, wenn wir diesen Text mal auf uns wirken lassen und ihn auch im Kontext auf uns wirken lassen, dann sehen wir, dass die Frauen scheinbar während der Dienstzeit von Jesus eine Bedeutung gehabt haben, die manchmal von uns in der Verkündigung und auch in der Wahrnehmung nicht so deutlich wahrgenommen werden. Und Jesus gibt seine Aufträge, seine Predigt ganz allgemein an die Menschen, an die, die seine Nachfolger sind. Und er hat, so sehen wir ganz klar, zu Männern und Frauen geprägt. Und so möchte ich als ein erstes Statement heute Abend geben, dass Jesus seine Aufträge nicht nur an seine männlich mit Namen genannten 12 Jünger gegeben hat, sondern dass er diese Aufträge auch an die Frauen, die mit dabei waren, die im Gefolge gewesen sind, mitgegeben hat, obwohl sie, und das denke ich, hängt ganz eindeutig mit der kulturellen Bedeutung, die Frauen damals gehabt haben, zusammen. Darauf werden wir später dann nochmal kommen, warum das historisch so gewesen ist und erklärbar ist, warum Frauen auch an der Stelle nicht so genannt worden sind. Wer zum Beispiel hat diesen Auftrag bekommen, geht zu allen Nationen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt, und hier ist das Wort Didaskale, merkt euch das bitte mal, das ist das griechische Wort Didasko, das wird uns später noch einmal begegnen. lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Galt das nur den zwölf Jüngern, oder damals waren es ja schon gar nicht mehr zwölf, der eine war ja schon weg, ja? Oder wem hat das gegolten? Hat das nur den Männern gegolten oder hat diese allgemeine Beschreibung genauso den Frauen gegolten? Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass wir diese Bibelstellen, die allgemein über dieses Thema sprechen, nicht auf die Männer beschränken dürfen, sondern dass es ein Auftrag, egal an welches Geschlecht ist, wir sollen diesen Auftrag wahrnehmen. Oder schauen wir weiter. Wie sieht es im Römerbrief Kapitel 12 aus? Gnadengaben, die uns ja auch als Pfingstler besonders wichtig sind. Wie werden sie verteilt? Werden sie nur an männliche Wesen verteilt? Nein, das Wort Gottes sagt, sie werden nach der uns gegebenen Gnade gegeben. Und ich glaube, das gilt gleichermaßen für Schwestern und für Brüder. Nehmen wir das Wort, und da kommt auch zum Beispiel dieser Punkt, und ihr merkt, dass ich auf diesen Punkt der Lehre hier besonders abziele, sei es der, der lehrt in der Lehre, sei es der, der ermahnt in der Ermahnung oder der mitteilt in Einfalt und so weiter. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Dieter Hampel, einer meiner Vorgänger im Amt des Vizepräses des BFP, ein wunderbarer Bibellehrer, sehr belesen und sehr tief in Sachen hineingehend, er sagt dazu so: Der Heilige Geist kennt dabei nicht die Kriterien männlich und nicht geschlechtsspezifische Kriterien. Es werden ganz andere Kriterien genannt. Gott teilt selbst Gnadengaben zu nach dem Maß des Glaubens, nach der verliehenen Gnade an Christen in Einfalt, mit Fleiß und Unbeschwertheit. Wir halten also fest, die Lehrgabe ist hier nicht selbstverständlich an die Männer gebunden. Ich zitiere aus dem Sonderband des Forums Theologie und Gemeinde, früher mal Bibelunterrichtswerk oder Bundesunterrichtswerk, und der ging zum Dienst der Frau, das ist heute noch zu erhalten, kann man darin nachstudieren. Paulus sagt es im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, noch allgemeiner: Lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Eine Aufforderung an alle. Und wenn wir zusammenkommen, was soll dann passieren? Wenn wir diesen Vers zitieren, dann sagen wir oft, ein jeder habe etwas. Nein, wörtlich steht in unseren Bibeln dort, so hat jeder etwas. Und hier bitte ist nicht nur von den Männern die Rede, dass sie das haben, denn diese Anrede oben, liebe Brüder, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, ist eigentlich im Griechischen eine allgemeine Anrede für Männer und Frauen. Aber dazu später noch mehr. So, wir werden aufgefordert, wenn wir zusammenkommen, sodass wir im Miteinander Gott suchen und dass wir innerlich vorbereitet sind und dass unser Herz darauf ausgerichtet ist, zu dienen. Gott hat in die Gemeinde gesetzt: Apostel, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen und Arten von Sprachen. Auch das begegnet uns an anderer Stelle im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 11. Und auch hier die Dimension: Gott hat gesetzt Lehrer, und ich möchte auch hier bewusst hinzufügen, Lehrerinnen. Ich glaube, dass die verschiedenen Dienste nicht auf einzelne Geschlechter begrenzt sind, sondern dass es, wie wir gerade eben schon gehört haben, um das Maß des Glaubens geht, um die Einfalt, mit der wir Dinge aufnehmen und innerlich in unserem Herzen uns dafür öffnen. Interessant ist jetzt nochmal, wenn wir auf diese Stelle zurückkehren: Ein jeder hat eine Lehre, dass uns hier dieses Wort Didaskolo, oder das Hauptwort ist es in diesem Fall Didache, wieder begegnet. Also da ist die gleiche Sprachwurzel im Griechischen drin. Ich möchte euch dazu jetzt nicht oder damit nicht zu sehr stressen, sondern das nur am Rande erwähnen. Paulus gibt eine klare Maßgabe, was nötig ist, um diesen Dienst zu tun, um andere zu lehren. Er zeichnet Menschen mit dem Prädikat treu aus und sagt, treue Menschen, die sollen mit hineingenommen werden und denen soll das Wort anvertraut werden. Das, was du selbst gehört hast, die Botschaft, die gute Nachricht, damit sie tüchtig sein werden, andere zu lehren. Auch hier wieder der Punkt, nicht Männlein oder Weiblein, sondern treu. Wir kommen zurück auf die Anredeform. Wenn wir das in der Schrift studieren, dann gibt es ganz wenige Stellen, wo das eindeutig nur auf eine männliche Gruppe genannt wird. Andererseits sehen wir in der Schrift, wie das als eine allgemeine Anrede verwendet wird, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und wenn man in die griechische Sprachforschung da hineingeht, dann sieht man das auch sehr eindeutig. Aber das möchte ich einfach nur hier als einen kleinen Merker für uns alle setzen. Wenn wir dann in das Neue Testament hineinschauen und mehr uns dem Leitungsdienst zuwenden, dann sehen wir, dass Frauen im Leitungsdienst in verschiedener Art und Weise genannt werden. Hier zum Beispiel die Phöbe als Diakonin, als Dienerin der Gemeinde in Rom, die Priscilla, die gemeinsam mit ihrem Mann ein Gemeindeteam, so möchte ich mal sagen, gebildet hat. Die Bibelstellen könnt ihr später dann gerne nacharbeiten. Hier in meiner Auflistung habe ich die Chloe gar nicht erwähnt, die ja auch als eine Gemeindevorsteherin oder diejenige ist, die eine Gemeinde in ihrem Haus beherbergt hat. Ja. Oder dann im Römerbrief Kapitel 16, dort wird der Apostel Junias genannt. Und wenn man dort ein bisschen nachstudiert, dann gibt es Schriften oder Handschriften, die andere Lesarten haben, nämlich die hier an dieser Stelle Julia lesen. Da möchte ich jetzt nicht so sehr drauf rumreiten auf diesem Punkt, weil da sind die Gelehrten auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich möchte es auf alle Fälle an dieser Stelle nur erwähnt haben. Wenn wir hineinschauen im Neuen Testament, dann sehen wir ganz viele Charismatikerinnen, also Frauen, die diesen Dienst der Propheten oder des Propheten oder zumindest den prophetischen Dienst getan haben. Uns allen ist die alte Schwester Hanna sicherlich gut bekannt, die im Tempel gewartet hat und die auf die Ankunft des Messias gewartet hat. Sie war eine Prophetin und wenn man ihre Aussagen liest, was sie gemacht hat und gesagt hat, dann ist das auch richtig kräftig, das, was sie da weiterzugeben hatte. In Apostelgeschichte werden die weissagenden Söhne und Töchter und hier vor allen Dingen auch die junge Generation gemeinsam genannt. Ich möchte hier eben das nur in einer allgemeinen Weise darstellen, was das Wort Gottes uns hier in Bezug auf die Geschlechter sagt. Ebenso die weissagenden Töchter des Philippus, vier an der Zahl, die ja stark gedient haben und die letztlich auch die Tradition oder das geistliche Erbe ihres Vaters weitergegeben haben. Jemand begrüßte mich heute Abend mit dem Zitat aus der Schrift, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Das lesen wir in 1. Korinther 14, Vers 34. Eigentlich heißt das Ruhe halten, ruhig sein. Und die Frage, die mich in diesem Zusammenhang bewegt, ist damit das völlige Stillschweigen in der Gemeinde gemeint. Das kann damit schon deswegen nicht gemeint sein. Es gibt ja auch darüber ganz unterschiedliche Auslegungen. Weil zumindest betende und weissagende Frauen in der Gemeinde beschrieben werden in 1. Korintherbrief Kapitel 11, die dann, wenn sie Weissagen, eine Kopfbedeckung tragen sollten. Auch das hat kulturelle Hintergründe der damaligen Zeit, denn die Geschorenen, das waren damals diejenigen, die als Huren bezeichnet wurden, beziehungsweise die das waren, und deswegen sollten die Frauen sich kulturell an dieser Stelle nicht unangemessen verhalten. Und wenn hier von Schweigen die Rede ist, dann ist damit für mich keineswegs gemeint, dass eine Frau in aller und jeder Situation schweigen soll. Es mag Situationen geben, wo das zutreffen soll, wo nämlich die Frage dann kommt, wie agiert auch eine Frau, das gilt genauso aus meiner Sicht für einen Mann. Es gibt Momente, wo es besser ist zu schweigen und sich nicht zum Beispiel auch in Gegenwart des eigenen Ehemanns, auch das hat damals wieder noch ganz starke kulturelle Aspekte gehabt, sich über diesen zu erheben und gegebenenfalls auch über den zu herrschen oder so den Anschein zu erwecken, dass man das dann tun würde und das dadurch zum Ausdruck ging. Also ein Statement hier an dieser Stelle, wenn das Wort Gottes vom Schweigen redet, was auch immer jetzt damit in der Praxis dann gemeint ist, das ist heute Abend nicht in erster Linie unser Thema. Was ich hier an dieser Stelle nur nachweisen möchte, ist, dass es eine situationsbezogene Anweisung des Apostel Paulus ist und dass es keine allgemein für alle Zeit geltende Anweisung ist, die fortimmer zu beachten wäre, dass Frauen in der Gemeinde zu schweigen haben. Denn, wie gesagt, es werden betende und weissagende Frauen genannt. Was wichtig ist, ist nochmal diese Feststellung, die wir eingangs ja schon hatten. Die Bibel spricht, wenn sie über das Thema der Unterordnung der Frauen redet, nicht unter die Unterordnung allgemein unter Männer, unter männliche Wesen, sondern sie spricht darüber, dass es hier speziell eine innere Unterordnung unter den eigenen Ehemann geben soll. Wenn ihr die Zusammenhänge dieser drei Stellen, die ich hier genannt habe, lest, dann seht ihr das aber sehr klar und eindeutig. Eine Schwerpunktaufgabe, die den älteren Frauen zugewiesen wird, ist, dass sie Lehrerinnen des Guten sein sollen. Hier mit einem Fokus besonders auf die jungen Frauen. Und auch hier wieder dieser Zusammenhang der Unterordnung unter die eigenen Männer, was ich gerade eben schon gesagt habe. Sie werden also nicht grundsätzlich an dieser Stelle beschnitten, sondern wir sehen, dass sie direkt auch den Auftrag bekommen, in der Tat hier speziell für eine Gruppe, nämlich die jungen Frauen. Aber das enthebt nicht der Tatsache, dass eine Frau einen Auftrag hat, zu lehren und etwas weiterzugeben. Nun sagen einige, ja, das gilt dann aber, sobald ein männliches Wesen unter den Anwesenden ist, dann darf das nicht mehr geschehen. Ich finde das ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Da werden Aussagen, die die Schrift nicht macht, so prädestiniert oder herausgestellt genommen, dass es eigentlich nicht okay ist, so die Schrift auszulegen. Ja, die Frauen haben die vornehmliche Aufgabe, sich vor allen Dingen auch um die Familie zu kümmern. Das wird im Wort Gottes auch immer wieder beschrieben. Aber auch hier möchte ich nochmal später erläutern, was auch der ganze historische Kontext bei diesen Dingen ist, der damals gewesen ist. Wir können festhalten, das Neue Testament definiert den Auftrag zu leiten und zu lehren. Ich hatte das nachgewiesen mit den Stellen, die ich genannt habe. Zunächst einmal unabhängig von Geschlecht und Alter, sondern zeigt auf, dass Berufene diese Aufgabe wahrgenommen haben. Jesus hat Menschen hineingerufen, die Apostel haben Menschen hineingerufen. Und das ist mir wichtig, das als eine erste, auch schriftliche Schlussfolgerung an dieser Stelle festzuhalten, dass es unabhängig von der Frage des Geschlechts. Und wir nehmen Schlussfolgerung 2, selbstverständlich war, dass Frauen selbstverständlich in den Gemeinden mit gedient haben, in unterschiedlicher Art und Weise. Und das, obwohl die gesellschaftliche Rolle der Frau in der damaligen Zeit völlig anders definiert worden ist als heute. Diese beiden Schlussfolgerungen sind für mich ganz wichtig. Ich möchte es mal sagen, so wie Nägel hineinzuschlagen. Nun wollen wir uns der Einzelanweisung des Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief Kapitel 2 zuwenden. An die denkt jeder, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt, wenn er über dieses Thema nachdenkt. Frank, was bitte sagst du denn zu diesem Thema? Das ist doch ganz klar, was da steht. Ja, es ist eine deutliche Aussage, aber wir wollen sie einmal genauer anschauen. Was möchte der Apostel Paulus hier ausdrücken? Ich zitiere jetzt wieder meinen hochgeschätzten Kollegen Dieter Hampel, indem ich aus diesem Sonderband Dienst der Frau ein paar Zitate euch vorlese. Ihr findet sie in diesem Band auf der Seite 61. Warum verbietet Paulus in der Einzelaussage von 1. Timotheus 2, Vers 12 den Frauen das Lehren? Widerspricht er sich damit nicht selbst? Wie ist dieser Eckpunkt einzuordnen? Dieter Hampel erläutert dazu. Dann geht er auf die Ehefeindlichkeit der Gegner ein, die das Heiraten verbieten und die Enthaltsamkeit von Speisen gebieten und das als erkannte Wahrheit, 1. Timotheus 4, Vers 3, verbreiten. Ihr könnt das später im Skript dann nachlesen. Paulus prangert das als Pseudo-Gnosis an, im 1. Timotheus 6, Vers 20. Gnosis, die sogenannte Lehre der Erkenntnis oder von der Erkenntnis, eine griechische Philosophie, die damals sehr angefangen hat, die Gemeinde zu beeinflussen. Die ganze griechische Denke kam da sehr rein. Er spricht von sogenannten Altweiberfabeln, 1. Timotheus 4, Vers 7. Er lässt sich lange aus über ältere und über jüngere Witwen, wobei er die Jüngeren mehr unter die Lupe nimmt und in ihnen Missionare für die Gnosis erkennt, in 1. Timotheus 5, Vers 13 bis 15. Ihr könnt das später nachlesen. Er stellt dabei Vernachlässigung der Häuser und Verlust von Familienethik fest. In 2. Timotheus 3, Vers 6 bis 7 beschreibt Paulus das Vorgehen der Irrlehrer und Irrlehrerinnen, weil sie in die Häuser gehen und dabei besonders, in Anführungszeichen, Frauchen, das ist ein griechisches Wort für, ich sage das jetzt mal ohne despektierlich zu sein, Weibchen mit verächtlichem Nebensinn, das Frauenzimmer, das ist so eine besondere Art der griechischen Sprache, wobei sie diese einfangen und umgarnen. Dieses Eingarnen wird wie ein Ohrenschmaus oder Ohrwurm genossen. Im 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 5 lesen wir das. Paulus sieht in dem Hin- und Herschleichen in den Häusern die typische Methode, wie Gemeinden mit Irrlehren infiltriert werden. Timotheus soll aber diese Altweiberfabeln rigoros abweisen. Schon jetzt begreifen wir, warum Paulus dann in unserem besonderen Textabschnitt auf Eva zu sprechen kommt, die sich von dem Scheintheologen Satan so leicht einfangen ließ. Also die Verführung im Paradies ist damit gemeint. Davon blieb auch die Gemeinde leider nicht unberührt. So fingen Frauen an, sich durch Frisuren und Kleidung, Bedeutung und Ansehen bzw. Aufmerksamkeit zu verschaffen. Häuser, Wohnungen und Kindererziehung wurden vernachlässigt. Sie putzten sich heraus, aber putzten nicht mehr ihre Häuser. Innere Werte, die eigentlich eine Frau ausmachen, gingen verloren. Besonders junge Witwen wurden für die neuen Erkenntnisse gewonnen, die dann wesentlich unverfänglicher als die Männer hin und her in die Häuser gingen und zu Missionarinnen der Gnosis wurden. Aus den wenigen gnostischen Schriften, die uns erhalten geblieben sind, und besonders aus den apologetischen Schriften wissen wir, dass bei den Gnostikern Frauen eine große Rolle spielten und sie bewusst als Lehrerinnen eingesetzt worden sind. Das wiederum zitiert Dieter Hampel aus RGG, das ist Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 3, Spalte 1658. Das ist so ein dickes Standardwerk der Theologie. Das deckt sich wiederum mit den Aussagen Jesu in Offenbarung 2, Vers 20. Doch ich habe an dir auszusetzen, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich für eine Prophetin ausgibt und als Lehrerin wirkt und meine Knechte dazu verführt, Hurerei zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Hier wird nicht nur deutlich, dass Frauen in den ersten Gemeinden selbstverständlich gelehrt haben, sondern dass sie, wie auch Männer, als Irrlehrerin neben Irrlehren im Schein von Prophetie, also mit Anspruch auf geistliche Vollmacht, aufgetreten sind. Und das gepaart mit Unzucht. Die Askese von der Ehe wurde gepredigt und ein sexueller Libertinismus, also Zügellosigkeit, wurde gelebt. Wenn sich Gleiches in der Gemeinde in Ephesus abgespielt hat, kann man sehr leicht verstehen und nachvollziehen, dass im Kontext der Auseinandersetzung mit der gnostischen Ehelehre Paulus aus Schutz für die gesunde Lehre das generelle Verkündigungsverbot für Frauen ausgesprochen hat. Nur in diesem Zusammenhang ist der Sinn dieser Aussage zu erfassen, weil ansonsten im Neuen Testament an vielen Stellen die Lehrtätigkeit für Frauen nicht ausgeschlossen wird. Soweit das Zitat von unserem Bruder Dieter Hampel. Er zeigt also auf, dass Paulus hier durch diese Anweisung im 1. Timotheus 2 nicht ein generelles Lehrverbot meint, obwohl es sich an der Stelle fast so anhört, sondern dass es eine spezielle Situation ist, weil, wie ich vorhin ja deutlich gemacht habe, diese Aufforderung eigentlich grundsätzlich gilt, zu lehren und etwas Gutes weiterzugeben, wohl auch im anderen Zusammenhang. Das schränken wir an dieser Stelle schon ein. Was sagt er in diesem Abschnitt 1. Timotheus 2, Vers 8 bis 15? Wir lesen das Vers für Vers durch. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Paulus nimmt die Männer an die Kandare und sagt, Männer, nehmt eure geistliche Verantwortung wahr. Seid vorbildliche Beter, tut das an jedem Ort, tut das in jeder Gemeinde und hebt reine Hände ohne Zank und Disput. Wenn wir auf die Gnosis zurückschauen, dann sehen wir, das ist nochmal eine besondere Bedeutung, dass sie sich da an dieser Stelle auch gestritten haben. Tut das und betet entsprechend. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbare Kleidung. Aus dieser Bibelstelle wird in der engen Lesart abgeleitet, eine Frau darf keinerlei Kette tragen, sie darf keinen Ohrring tragen, sie darf dies und jenes nicht. Ich glaube, es geht hier um eine andere Frage. Es geht um den wahren Wert eines Menschen. Worin liegt er? Liegt er in äußeren Dingen oder liegt er darin, dass er auf sich aufmerksam machen muss? Es geht um die Frage der Haltung. Und hier sehen wir, dass Paulus eine Linie versucht, in die Gemeinde hineinzulegen und sagt an die Gemeinde: Bitte überprüft eure Haltung. Wie seht ihr das? Wie steht ihr innerlich dazu? Was sollen die Frauen anstatt dessen tun? Sie sollen mit dem, was Frauen geziemt, sich zur Gottesfurcht bekennen. Hier ist dieses griechische Wort epagelomai gebraucht. Durch gute Werke. Liebe Schwestern, bekennt euch durch gute Werke zur Gottesfurcht. So, es soll nicht in erster Linie eine Predigt oder eine Weitergabe von etwas sein, sondern es soll ein Bekennen zur Gottesfurcht sein, und zwar durch Taten. Interessant ist jetzt, wie es weitergeht. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Hier sehen wir eine interessante Aufforderung, die wir heute als eine Limitation sehen, aber die wir im Kontext des damaligen Verständnisses ganz anders sehen müssen. Eigentlich waren Frauen zur damaligen Zeit nicht wirklicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Das lief bei den Männern ab. Ihr müsst nur alte Literatur lesen oder Filme anschauen, die sich mit dieser Zeit beschäftigen oder euch mit den Sachen auseinandersetzen. Frauen, beispielsweise bei den Griechen oder bei den Römern, waren nicht in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Leben verankert. Sie hatten eigentlich keine Würde. Das, was wir heute für selbstverständlich erachten, das war damals überhaupt nicht selbstverständlich. So, wenn jetzt der Apostel Paulus sagt, eine Frau soll lernen, dann klingt das für uns limitierend. Für die damaligen Ohren war das, ja, sie hat die Möglichkeit, was zu lernen, weil das war denen normalerweise nicht gegeben. Die männlichen Kinder, die gingen in die Schule, die wurden ausgebildet, die wurden vorbereitet, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Männer haben den ganzen Tag in den Toren gesessen, im Rat der Stadt und wo auch immer, haben vielleicht ein paar Geschäfte gemacht oder so und haben diskutiert und gelabert, und die Frauen haben die Arbeit gemacht. Und hier Lehre, die Frauen sollen lehren. Eigentlich ist Paulus damit total revolutionär, wenn er das sagt. Er unterweist Frauen und gibt ihnen eine Möglichkeit, genauso wie Jesus auch mit der Frau am Jakobsbrunnen umgegangen ist. Er gibt ihr Würde, und Frauen gibt er das hier auch. Und wenn wir jetzt diesen Zusammenhang mit der Gnosis, den Dieter Hampel uns aufgezeigt hat, nochmal im Hinterkopf behalten, dann sehen wir, dass das sehr viel Sinn macht, was er hier an dieser Stelle sagt. Dass er die Gemeinde in Bahnen bringt und diese Einzelanweisung gibt und sagt: Bitte, liebe Frauen, herrscht nicht. Authenteo, dieses Wort. Herrscht nicht über euren Mann, sondern habt eine gute Gemeinschaft, eine respektvolle Gemeinschaft miteinander. Dagegen wendet sich der Apostel Paulus ganz, ganz stark. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es nicht um eine grundsätzlich für alle Zeit, für jede Situation, für jede Gemeindesituation geltende Anweisung hier gilt oder handelt, sondern es ist eine spezielle Anweisung, die der Paulus in diese Situation hineingibt, der viele andere Anweisungen im ganzen Neuen Testament entgegenstehen, wo Frauen aufgefordert werden, das zu tun. Nun, wie können wir das nun erklären? Widerspricht Paulus sich an dieser Stelle selbst? Das ruft eine unwahrscheinliche Spannung hervor. Ich glaube, dass Paulus sich nicht widerspricht an dieser Stelle und dass dieses spezielle Lehrverbot nicht verallgemeinert werden kann. Andere Stellen bringen da Entspannung hinein. Und bitte lasst uns nochmal so diesen Begriff des Herrschens, des Übereinanderherrschens. Ich glaube, dass es auch für Männer nicht angebracht ist, das zu tun, genauso wenig, wie es für Frauen angebracht ist, das zu tun, dass wir das hier im Blick haben müssen. Und dann kommen wir nochmal zu den Vers 13 und Vers 14, wo es eben um die vorhin schon genannte Eva ging. Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Bei den Gnostikern wurde die Schöpfungsordnung aufgelöst, was zur Verwerfung in der Gesellschaft führte. Darauf scheint Paulus hier abzuzielen. So schrieben die Gnostiker einer Frau die größere Fähigkeit zu, geistliche Erkenntnisse zu empfangen und zu vermitteln. Deshalb traten sie als Prophetinnen und als Lehrerinnen auf. Das deckt sich genau mit dem Doppelanspruch der Isabel-Frauen in der Gemeinde in Thyatira. Wir sind Prophetinnen und damit auch Lehrerinnen. Deshalb betont, wo die Schöpfungsordnung vor dem Sündenfall aufgelöst wird, entsteht wieder Tohuwabohu, Chaos. Für Paulus haben die gnostischen Lehren solch ein Chaos verursacht. Also, er will hier auch einen gewissen Schutz aussprechen und sagen, passt auf, dass nicht in emotionaler Weise oder in irgendeiner Weise etwas in die Gemeinde hineinkommt oder über so einen besonderen Offenbarungsweg, besondere Lehren. Und leider sehen wir das ja auch, dass immer wieder in der Geschichte der Gemeinde auf verschiedensten Wegen solche Irrlehren in die Gemeinde hineingekommen sind. Und jetzt noch Vers 15. Das ist für mich so ein Special Vers. Den mag ich sehr, weil er nämlich ein schwerer Vers ist und auch nicht so leicht zu verstehen ist. Sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden. Das Wort hindurch fehlt in vielen Bibelübersetzungen, ist in der Elberfelder Übersetzung hinzugefügt. Wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Wenn man das streng auslegt, diesen Vers, dann sagt man, okay, also eine Frau muss nur Kinder gebären und dann wird sie gerettet werden. Das wäre doch nochmal eine neue Theologie für die CGV, ja? Und manche fahren da ja auch richtig drauf ab, ja, und sagen, möglichst viele Kinder, okay, ich will da jetzt nicht zu viel hineinlegen. Ich finde den Vers schwierig, wenn man den so versteht, weil das ist Quatsch. Eine Frau wird nicht durch das Kindergebären gerettet werden. Das geschieht allein durch die Gnade, durch das Werk Jesu am Kreuz. Aber man könnte das so verstehen, wenn man das ganz eng und stringent auslegt. Wenn man aber das Wort hindurch da hinzufügt, dann macht das Ganze wieder sehr viel Sinn. Meine Frau hat die Zeit unserer Kleinkinder, als die so 0 bis 6 Jahre alt waren ungefähr, und das hat sie mit 4 Kindern hintereinander erlebt, ja. Das hat sie als eine geistliche Dürre hoch 3 erlebt, ja. Und sie hat dann gesagt, ich mag gar nicht in die Gemeinde gehen. Ja. Ich sitze nur im Kinderraum, unsere Kinder schreien nur, ich kriege gar nichts mit, ich kann keine stille Zeit zu Hause machen, die rasseln mir immer um den Kopf herum. Und das war für sie echt, echt schwierig. Und dann diese Offenbarung durch das Kindergebären, also durch das Aufziehen von Kindern hindurch gerettet. Ja. Gott gibt uns Kraft, dass wir da hindurchkommen und dass wir das schaffen, dass ihr als Frauen das auch schafft. Wir fassen nochmal zusammen das, was ich gerade eben auch schon gesagt habe. Paulus spricht in die aktuelle Situation der Gemeinde hinein und gibt konkrete Anleitungen im Umgang mit der Rolle der Frau. Dies ist daher nicht als grundlegende, allgemeingültige, allumfassende Anweisung zu verstehen. Das ist meine Überzeugung, die ich im Laufe der Jahre in der Auseinandersetzung mit dem Wort und mit der Gesamtheit des Wortes gefunden habe Und das ist heute meine innere Haltung. Ich sage hier ganz offen, dass ich da eine Entwicklung gebraucht habe, um dahin zu kommen. Aber ja, das bekenne ich euch auch so, dass das für mich ein Prozess gewesen ist. Die Bibel zeigt uns, dass Frauen wichtige und leitende Aufgabe inne hatten. Auch wenn in der Mehrheit Männer mehr leitend wirken als Frauen. Im Kontext der damaligen Kultur betrachtet, war der Dienst der Frauen aber umso bezeichnender. Auch wenn die Praxis wenig Frauen in leitender und lehrender Verantwortung sah, können wir daraus nicht ableiten, dass Frauen diese Dienste nicht tun können oder dürfen. Es sei denn, die Bibel lehrt dies explizit und eindeutig. Dieses eindeutige und allgemein gültige Verbot für Frauen zu lehren und zu leiten, sehe ich nicht in der Bibel. Was ich erkenne, ist, dass Paulus situationsbedingt Frauen und auch Männer zur Ordnung rufen musste, wo ihr Dienst nicht zum Segen und zum Wohl der Gemeinde und des Reiches Gottes war. Das sagt mein Pastorenkollege Werner Fraß, ehemaliger Vorsitzender der Volksmission Entschiedener Christen, auch in diesem Band über den Dienst der Frau auf der Seite 39. Nochmal so zur Historie der Rolle der Frau. Noch bis ins 15. Jahrhundert waren Frauen regelrecht verachtet und keine Rechtspersonen. Frauen galten als unfrei. Das ist heute für uns unmöglich, das überhaupt zu denken, aber es ist so gewesen. Historisch gesehen war Bildung nur eine Sache der Männer und eine Sache der Reichen. Frauen wurden bis ins späte Mittelalter hinein durchweg von jeglicher Schulbildung ausgeschlossen. Zunächst wurde auch den männlichen Kindern der ärmeren Leute der Zugang zur allgemeinen Bildung ermöglicht. Später auch den Mädchen. Interessant ist, dass gerade Luther, der die Kraft des Evangeliums erkannte, den von ihm eingeführten dreigliedrigen Schulen eine große Bedeutung beimaß und auch August Hermann Francke, einer der Väter des Pietismus, der die Kinder nicht mehr nach Herkunft, sondern nach Begabung unterrichtet. Ich habe das gelesen in einem Geschichtsbuch aus dem Jahr 1961 über deutsche Geschichte. Habe ich vor einigen Jahren in Sardinien am Strand gelesen und ich habe dieses Buch regelrecht verschlungen. Und es hat mir Erkenntnisse darüber gegeben und mir diese Frage aufgeworfen. Wie verhält sich die Gemeinde eigentlich? Ist die Denke, die in der Gemeinde da ist oder da war über viele Jahre, ist das christliche Kultur, ist das biblisch begründete Kultur oder ist das eine heidnische Kultur, eine heidnische Denke, die wir übernommen haben? In diesem Jahr haben wir etwas gefeiert. Ihr Frauen habt es vielleicht auch gefeiert. 100 Jahre Wahlrecht für Frauen in Deutschland. 1919 wurde das eingeführt. Vorher war das für Frauen unmöglich zu wählen. Kann man sich heute auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich bin deutlich. Ich wage zu behaupten, dass Frauen über Jahrhunderte nicht gemäß der göttlichen Schöpfungsordnung behandelt und zurückgesetzt worden sind. Und das gilt besonders auch, bedauernswerterweise auch kirchlicherseits. Das Weltbild der Antike entspricht nach meiner Empfinden nicht dem biblischen Weltbild, das dem eigentlichen Schöpfungsgedanken Gottes entspricht, nämlich dass Mann und Frau unterschiedlich sind, aber gleichwertig sind. Die frühe Kirche hat bedauernswerterweise das antike Weltbild übernommen. Und das hat die Kirchengeschichte geprägt und ich würde sagen verprägt. Und das, was wir manchmal als christliche Kultur verstehen oder als solche meinen, zu pflegen und zu feiern, hat aus meiner Wahrnehmung nicht unbedingt ganz so viel damit zu tun, was eigentlich die biblische Grundabsicht gewesen ist. Die Rolle der Frau ist in verschiedenen Kulturen sehr, sehr unterschiedlich definiert. Wenn wir zum Beispiel in afrikanische Nationen hineinschauen, oder ein krasses Beispiel habe ich in Albanien erlebt. Wir Männer waren eingeladen, Koran zu essen. Also das ist nicht das Buch, sondern der Fisch, der im Ochridsee schwimmt in Albanien. Und wir saßen zu viert als Männer um einen Tisch herum und außen gab es so in etwa 2-3 Meter Entfernung eine Bankreihe um den ganzen Raum herum, da saßen die Frauen. Die Frauen haben uns zugeguckt und wir haben gegessen und die haben uns bedient, wie als wenn sie unsere Sklavinnen wären. Für unsere Kultur völlig unmöglich. Aber für die albanische Kultur zumindest damals, das war kurz nach der Wende, als auch in Albanien die Grenzen aufgegangen sind, war das ganz normal. Und dann habe ich zu den Gastgebern versucht zu sagen, die sollen doch mit rankommen, die Frauen, wir haben hier genug Platz am Tisch. Ja? Das war ein No-Go für die. Die haben gewartet und die Frauen, ich habe dann gefragt, gibt es denn für die noch was in der Küche? Nein, die essen das, was vom Tisch runtergenommen wird, das essen die auf. Und das war für die eine Ehre. Also bitte, unsere Vorstellung davon ist manchmal ganz anders. Die Missionare könnten da sicherlich noch mehr Beispiele geben. So, ich möchte diesen Abschnitt beschließen, indem ich einfach nochmal sage, Jesus, denke ich, hat der Frau den Wert zurückgegeben, sie enorm aufgewertet. Und auch das Evangelium tut das Ganze. Aber in der Kirchengeschichte ist das leider nicht durchgehalten worden. Leider. Wenn ich in die Gemeinde hineinschaue, wenn wir in die Gemeinde hineinschauen, wir haben damals, als wir diese erste Ausarbeitung gemacht haben, haben wir ein wenig analysiert, wie agieren Frauen in Leitung und wie fühlen Männer sich dabei. Das mag jetzt an dem einen oder anderen Punkt etwas klischeehaft wirken. Vergebt mir das, wenn es klischeehaft wirkt. Es soll nicht klischeehaft wirken. Männer, die sich unter weiblicher Leiterschaft nicht wohlfühlen oder nicht entfalten können. Das haben wir beobachtet. Gemeinden, in denen sich Männer unter weiblicher Dominanz zurückziehen. Auch dafür könnte ich einige Beispiele namentlich nennen. Leiterinnen, die ihre Position durch Machtentscheidung absichern müssen. Männer, die Frauen von jeglicher Form der Mitleiterschaft ausschließen, und zwar aus prinzipiellen Überlegungen. Also etwas gibt es in Gemeinden. Männer, die aus eigenem Defizit heraus Frauen grundsätzlich für nicht leitungsfähig halten und sie deswegen ausschließen. Das hängt in der Regel sehr stark mit ihrer persönlichen Biografie zusammen, zum Beispiel eine eigene sehr starke Mutter oder gegebenenfalls auch ohne Vater. Und jetzt denken wir an die Kriegsgeneration, die ohne Vater aufgewachsen ist. Und das hat auch dann teilweise diese ganze Generation auch unserer Gemeinden geprägt. Frauen, die mehr Probleme haben mit oder unter der Leitung einer anderen Frau, die ist mir zu dominant, als Männer, die in demselben Team sind. Und dann kommt es manchmal zu Machtkämpfen unter Frauen, die gleichberechtigt in einem Team sind. Bitte, ich will nicht klischeehaft sein, ich sage nur mal einige Dinge, die wir beobachtet haben. Dieselbigen Frauen können sich aber gut unter männliche Leiterschaft einfügen. Frauen gibt es, die Männer nüchtern und einseitig finden und sich innerlich über die Männer stellen. Frauen, die gerne der Hals sein wollen, weil sie glauben, dass sie es besser wissen. Es gibt Organisationen, die krampfhaft eine Frauenquote realisieren wollen und müssen. Ich bin gegen jede Form von Frauen- oder Männerquote. Egal, wie es gelebt wird, wir müssen nicht eine Quotenfrau oder einen Quotenmann haben. Ich beobachte auch in vielen Gemeinden leider, dass Kinderdienste, CGV ausgenommen, mit einer fast null Männerquote auskommen müssen, weil Männer das nicht als ihre Aufgabe und ihre Berufung sehen. Wir haben Gemeinden und Missionswerke und Organisationen beobachtet, die unter einer weiblich dominanten Leiterschaft eine etwas exotische Entwicklung genommen haben. Auch dafür könnte ich sehr konkrete Beispiele nennen. Auch das will ich bewusst nicht tun. Das kann ich gerne im persönlichen Gespräch tun. Frauen mit einer starken Leitungsgabe haben wir beobachtet, die einen eher schwachen Mann, ich will nicht sagen Hampelmann, als Ehemann haben, der seiner Verantwortung offensichtlich nicht nachkommt oder sie nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen kann, warum auch immer. Vielleicht, weil er durch seine Frau eingeschränkt ist oder weil er diese Persönlichkeit nicht hat. Frauen mit einer guten Leitungsgabe, die einen relativ hohen, typisch männlichen Persönlichkeitsanteil haben. Wir haben Gemeinden beobachtet, die in Sprache und Habitus sehr weiblich ausgerichtet sind und deswegen unter Männermangel leiden. Männer lieben in der Regel das Abenteuer und nicht so sehr den Kuschelclub. Und alle anwesenden Männer ausgenommen, aber man soll beobachtet haben, dass Männer in der Regel nicht so gerne reden und schon gar nicht von sich selbst und sie ziehen sich zurück, wenn sie dazu aufgefordert werden. Frauen sind anders, Männer auch, oder wie heißt das? Ja, es gibt ja so ein Buchtitel da. Da gibt es ganz viele Klischees, aber wir kennen auch etliche Frauen, die in der Gemeinde und außerhalb aus unserer Sicht eine sehr, sehr positive Leitungsaufgabe wahrnehmen oder wahrgenommen haben, sowohl im geistlichen Bereich. Ich denke an eine Schwester, die als Missionarin unterwegs ist, die ich als Apostelin bezeichnen würde, den Dienst, den sie tut, in einer männerdominierten Gesellschaft einfach gigantisch, richtig gut, wie Gott sie gesetzt hat da rein. Ein positives nationales Beispiel ist für mich auch unsere Frau Bundeskanzlerin, zumindest über die Länge der Zeit. Man sagt ihr jetzt ja nach, dass sie ein bisschen schwächelt, aber ich habe ihre Leiterschaft über die Jahre als sehr positiv wahrgenommen. Natürlich gibt es da auch negative Beispiele und auch hier möchte ich nicht politisch mich positionieren. Wir haben auch einige Frauen kennengelernt, die eine Leitungsaufgabe wahrnehmen, die aber unverheiratet sind oder unverheiratet geblieben sind. Sie haben oft das Problem, dass sie kein wirkliches Gegenüber als Ansprechpartner haben. Über diese Frage habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, warum ist das so? Ich habe verschiedene Ursachen da herausgefunden oder gesehen. Es ist ein nicht so leichtes Thema, was auch viel mit persönlicher Krise und Bewältigung von Krisen zu tun hat. Auch da möchte ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen, das nur noch mal als Beobachtung sagen. Wir haben auch Frauen beobachtet, die in unseren Gemeinden wichtige Leitungsrollen und Funktionen wahrnehmen und auch Lehrfunktionen wahrnehmen. Die Benennung ist teilweise sehr unterschiedlich. Man hat sich auch nicht getraut, zumindest früher, ihnen auch zum Beispiel den Titel Pastorin oder wie auch immer zu geben. Da werde ich an Reinhold Ulonska erinnert, der oft gesagt hat, ja, wir haben Apostel in unserer Bewegung, aber wir nennen sie nicht so oder wir trauen uns nicht, sie so zu nennen. Das hat jetzt nicht mit Frauen an sich zu tun. Ich möchte noch ein paar Thesen zum Thema von Frauen in Leitung geben und komme damit schon so Richtung Schlussgerade meines Vortrags und dann wollen wir noch Möglichkeit für Fragen und Antworten nehmen, wenn das denn der Fall ist. Die werden wir dann aber nicht auf Video aufzeichnen. Die schöpfungsgemäße Erstberufung von Frauen, das ist eindeutig, ist Gehilfin. Ich denke, das ist keine Abqualifizierung, sondern das ist auch ein Schutz für die Frau, dass sie nicht unbedingt in erster Verantwortung stehen muss. Petra schiebt mich immer gerne vor und sagt, du bist unser Außenminister. Wenn es nach außen hin etwas zu vertreten gilt, dann bitte mach du etwas. Jede Leiterschaft muss gegenseitige Unterordnung und Liebe umsetzen. Epheserbrief Kapitel 5 und 6. Neutestamentliche Dienste sind durchweg charismatische Dienste, durch Gnade gegeben, nicht aber aufgrund des Geschlechts. Weitere Thesen. Männer und Frauen sollen ihre Dienste aufgrund der Berufung Gottes ausüben, nicht aus Quote. Leiterschaft einer Gemeinde muss die Möglichkeit geben, dass sich unter ihrer Führung gleichwohl Frauen und Männer geistlich und praktisch entfalten können. Leitungsteams sollten grundsätzlich aus Frauen und Männern bestehen. Früher habe ich an dieser Stelle Ältestenschaft ausgeschlossen. Heute stehe ich für diesen Wert. Ich bin davon überzeugt, dass Ältesten Leitungsteams von Gemeinden aus Frauen und Männern bestehen sollten. Die Begründung dafür, es ist die Ergänzung, größere Sichtweite, Ausgewogenheit in Empfindung. Ihre Berufung, ihre Position und ihre Benennungen können variieren. Und das ist auch mein Plädoyer, dass wir die Leitungsteams in der Zukunft in der CGV dadurch gestalten, dass sowohl Männer als auch Frauen in den Leitungsteams auf allen Ebenen zu finden sind und dass wir schauen, was ist die Berufung der Person. Frauen werden im Neuen Testament nicht ausdrücklich vom Leitungsdienst ausgeschlossen, werden aber in Zusammenhang mit Leitungspositionen auch von Ausnahmen abgesehen nicht ausdrücklich in diesen Rollen genannt, werden aber mit als Teil des Teams beschrieben, schon bei Jesus. Ich habe euch das vorhin nachgewiesen. Der Ausschluss vom Lehren durch Paulus für Frauen ist die einzig so explizit genannte Stelle, genauso wie wir aus 1. Korinther 14, 34 kein grundsätzliches Redeverbot für Frauen in der Gemeinde folgern, kann hier kein grundsätzliches Lehrverbot auf allen Ebenen gemeint sein. Paulus spricht in die Situation hinein. Die Aussagen bezüglich des Lehrens von 1. Timotheus 2 kann man auch gut, und das wäre eine andere Möglichkeit der Auslegung, auf das grundsätzliche Legen von Richtlinien auslegen. Also wenn eine grundlegende Lehre gelegt wird, die jetzt absolut richtungsweisend ist. Es gibt Bibelausleger, die diese Form der Auslegung bevorzugen und sagen, Frauen sollen eher in diesem Katecheo sein und nicht so sehr in dem Didaskaleo, also grundsätzliche Lehre erarbeiten. Ich kann dem nur teilweise etwas abgewinnen, aber ich wollte diese These auf alle Fälle in diesem Zusammenhang genannt haben. Frauen in alleiniger Führungsposition stehen in größerer Gefahr, Schiffbruch zu erleiden oder in eine falsche Richtung zu gehen. Hier scheinen Frauen schöpfungsbedingt anfälliger zu sein. Auch das möchte ich nicht schemenhaft meinen oder despektierlich gesagt haben, sondern in allem Respekt. Frauen, die von Gott die Gabe der Leitung und des Lehrens haben, sollen diese auch ausüben dürfen in der Gemeinde und einen geschützten Rahmen haben, in dem sie das tun können. Das bedeutet, dass eine Frau ein Teil eines Teams ist und in diesem Team ihren Platz einnehmen kann und sie gemeinsam mit den Männern das auch vertritt, was die Linie der Gemeinde ist und was die Richtung auch von Gott für die Gemeinde ist. Emotionale Reaktionen, und das nicht nur bei einer Frau, begrenzen die Leitungsfähigkeit. Hier scheinen Frauen eher gefährdet zu sein als Männer, aber ich habe auch schon Männer völlig ausrasten sehen, die also emotional völlig überdreht haben. Deswegen, das gilt eigentlich für beiderlei Geschlecht. Aber wir wissen natürlich auch, dass es im Leben von Frauen Phasen gibt, wo sie emotional anfälliger sind. Und ich denke, dass das Miteinander von Mann und Frau an dieser Stelle auch ein wunderbarer Schutz ist. Der kulturbedingte Faktor, welche Rolle eine Frau in der Gemeinde einnehmen kann und darf, ist größer, als wir es gerne wahrhaben wollen. Vergleiche die Rolle von Missionarinnen auf dem Missionsfeld und daheim. Das war auch früher üblich, wenn die Missionarinnen kamen, die durften auch was sagen, obwohl das normalerweise nicht erlaubt war, weil sie eben im Ausland kulturell eine andere Rolle gespielt haben. Bitte lass uns da uns nicht in die eigene Tasche hineinlügen, indem wir da etwas sagen, was letztendlich nicht den Tatsachen entspricht. Das müssen wir einfach so wahrnehmen, dass da auch eine kulturelle Komponente drin ist, die wir nicht negieren sollten. These 10, und das ist auch, nein, eine habe ich noch mehr, eine, also es waren ja immer mehrere Thesen. Eine Frau kann wertvolle Ergänzungen leisten, auch im Gebiet von Leitung und Lehre, ist aber von Gott in der Regel mehr emotional gemacht und braucht einen starken Rückhalt und eine starke Rückendeckung, einen besten, einen starken Mann, der hinter ihr steht und der ihr den Rücken stärkt. Sobald eine Frau anfängt, über den ihren Mann zu herrschen, ich denke, es geht hier vor allen Dingen eben um den eigenen Ehemann, hat der Geist der Manipulation einen Freiraum und wird begrenzend oder gar zerstörend wirken. Ich glaube, der Geist der Manipulation, das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Wenn Gott keinen Mann findet, findet er eine Frau. Auch das ist nicht abwertend gemeint. Hier noch ein paar Beispiele aus der Kirchengeschichte, die ich eigentlich noch einfügen wollte. Susanna Wesley, die Mama von den bekannten Wesley-Predigern, Wesley-Brüdern, sie unterrichtete ihre 9 Kinder und predigte zu mehr als 200 Personen wöchentlich in ihren Gebetstreffen. Das war Susanna Wesley. Charles Finney, der im frühen 19. Jahrhundert die erste christliche Universität gegründet hat, auf der auch Frauen studieren durften. Er ist ja ein bekannter Erweckungsprediger, Charles Finney. William Booth, der Begründer der Heilsarmee, er ließ Frauen predigen und gab ihnen Leitungsverantwortung innerhalb der Heilsarmee. Eine Aussage von ihm ist: Meine besten Männer sind Frauen. Zum Schluss. Ihr habt es geschafft bald. Da die Bibel Frauen nicht ausdrücklich von Leitungsaufgaben ausschließt, sollen wir es auch nicht tun. Wenn eine entsprechende Berufung vorliegt, Berufung nicht vorliegt, dann sollten wir weder Mann noch Frau in Leitungsdienst einsetzen. Das habe ich ein bisschen kompliziert formuliert. Ein Schwerpunkt der Berufung von Leitung sehe ich in der Tat bei den Männern, aber für mich gilt dieser Satz sehr klar. Wenn wir Frauen nicht erlauben, ihre eindeutige göttliche Berufung wahrzunehmen, berauben wir sie und die Gemeinde und machen uns schuldig. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesus sich an diesem Punkt schuldig gemacht hat. Auch das sage ich sehr deutlich und sehr klar, dass das meine Überzeugung ist. Eine Frau als letztverantwortliche Leiterin erscheint im derzeitlichen gemeindlichen und soziologischen Kontext auch unserer Gesellschaft eher nicht angeraten. Auch da sehe ich eine Entwicklung drinne. Eine Frau als Pastorin, Älteste in einem Team von Leitern oder im Rahmen einer Missionsorganisation mit einer klaren Führungsstruktur, in dem der verschiedene Berufungen sich ergänzen, durchaus. Ich würde es im Moment für unsere Gemeinde vielleicht nicht als den idealen Zeitpunkt sehen, eine Leiterin zu berufen. Sehe auch, wenn Frauen alleine oder in Letztverantwortung Gemeinde leiten, habe ich auch einige Fälle erlebt, wo sie doch ziemlich herausgefordert und teilweise auch überfordert damit gewesen sind. Aber das soll nur so eine Balance in dem Ganzen sein. Optimal ist, wenn leitende Frauen einen geistlich reifen und starken Mann haben oder hat, der ihr Schutz und ihr Sicherheit gibt. Kann eine Frau zum Ältestendienst berufen werden? Eine klare Antwort meinerseits, ja, ich bin da überzeugt, davon überzeugt, dass sie das werden kann, wenn sie die Berufung dazu hat, die Gemeinde das bestätigt und ihr den Rahmen für diesen Dienst gibt. Das gilt genauso für Männer. Das ist eine wichtige Aussage, hinter der ich stehe, die ich auch gerne, wenn die Gemeinde da mitziehen kann, das ist natürlich auch letztendlich eine Entscheidung der Gemeinde, ob sie sich dazu stellt. Ich möchte gerne von meiner Seite diese Haltung prägen und auch als Ältestenschaft stehen wir hinter diesem Punkt dahinter und deswegen bringen wir das auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal in die Gemeinde hinein. Männer sollten den Mut zur Leitung haben, auch das haben sie manchmal nicht. Leider. Sonst die Gefahr besteht, dass andere Männer fehlen, sich nämlich zurücksetzen und sagen, das ist ja hier gibt es ja nur Frauen, die das leiten. Ja, da sind so manchmal soziologische Entwicklungen, die man gar nicht groß steuern kann. Aber ich glaube, wir sollten darauf achten, dass wir da eine Gleichwertigkeit und eine gute Ebene miteinander hinbekommen. Letztes Statement für heute Abend. Frauen sind gleichwertige Partnerinnen. Wir wollen Berufung fördern, Teamdienst, ja bitte, auf jeden Fall. Beherrschende Frauen, nein danke. Beherrschende Männer, ebenso. Nein, danke. So, wenn ihr die Unterlagen haben wollt und wenn ihr über diese Technik verfügt, dann nehmt bitte euer Handy raus, dann könnt ihr euch das scannen, dann habt ihr sowohl meine Skriptnotizen auf eurem Handy und auch die Folien. Ich habe hier ungefähr 20 Exemplare ausgedruckt. Wer gerne das in schriftlicher Form haben möchte, der kann das dann hier gleich bekommen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen durften heute Abend. Ich danke dir für dein Wort, für die verschiedenen Bibelstellen, die da drin sind und ich danke dir, dass wir auch als Gemeinde an dieser Stelle sehen dürfen, dass du uns berufen hast, dass du auch Frauen Berufung gegeben hast, Herr, und wo Frauen derzeit hier in dieser Gemeinde auch diese Position noch nicht einnehmen können. Da wollen wir beten, dass du auch innerlich die Weichen dafür stellst, dass das möglich ist und dass hier auch eine klare Linie reinkommt in unser Miteinander. Ich bete darum, dass das nicht für uns zu einem Zerwürfnis wird, wo Menschen sich abwenden, weil sie das nicht so sehen können. Ich bete, dass du uns den Geist der Einheit und Klarheit an dieser Stelle gibst und ich bin überzeugt davon, Herr, dass du das tun wirst. So, vielen, vielen Dank, Herr, für diesen Abend. Amen.